ARD.
Sie waren Täter. Sie waren zwar das letzte Glied in der Kette, aber sie haben sich zu Werkzeugen machen lassen und das schützt nicht davor.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei.
Es ist schlimm, dass wir diesen Bürgern, die heute hier den Protest zeigen, Recht geben müssen. Es ist schlimm.
Die Gratulanten von heute vor der U-Haft. Moabit. Alte Genossen mit roten Nelken, Marmorkuchen und Sekt. Der musste draußen bleiben, im Knast ist Alkoholverbot. Geburtstagswünsche für Honecker.
Na, verurteilt muss er werden.
Ja.
Aber wird nicht passieren.
Mir hat er nichts getan. Und ich bin der Meinung, dass die jetzt Herrschenden mir viel mehr getan haben.
Ein Zusammenhang zu der Meldung, dass die japanische Botschaft in Bonn ihre Geschäftsleute gewarnt hat vor Reisen in die neuen Länder, da sie mit Vietnamesen verwechselt werden könnten. Einen Zusammenhang sehen Sie da nicht.
Zwischenzeiten. Eine Familiengeschichte der Wendejahre. Hörspielserie von Tom Beugert. Staffel 2. Folge 6.
Hallo, Jana. Was bist du geworden?
Kennen wir uns?
Natürlich. Ich war zu Besuch bei euch. Luca, warst du noch in der Schule? Du warst eine gute Schule, dann erinnere ich mich. Abzeichen für gutes Wissen, Urkunde für vorbildliche Leistung beim Lernen.
Stimmt.
Dein Vati und ich, wir haben zusammengearbeitet. Wir haben uns um die Deutsche Demokratische Republik gekümmert, damit du eine schöne Kindheit hast.
Sind Sie es wirklich?
Natürlich bin ich.
Ich dachte, Sie sind nicht mehr da.
Du darfst nicht alles glauben, was die Leute erzählen. Ich bleibe hier. Ja, wenn ich zu Hause. Wo soll ich denn hin?
Wie spät ist es denn? Oh Gott, Julchen, es ist erst 5:30. Komm, wir schlafen noch ein bisschen. Hm? Komm zu mir. Komm ins Bett, komm.
Papa.
Papa schläft im Wohnzimmer, weißt du doch.
Konrad, zu mir!
Ja, ja.
Sie halten sich wohl für was Besseres. Sie denken, vormilitärische Ausbildung ist nichts für mich, was? Ich gehöre hier gar nicht dazu, weil ich so tolle lange Haare habe, weil ich ein Hippie bin. Da kann mir keiner was. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie hatten hier schon endlich. Wir haben alle was gelernt bei mir. Einordnung ins Kollektiv. Disziplin. Haben Sie verstanden?
Ja.
Ja, Kamerad Zugführer heißt das.
Ja, Kamerad Zugführer.
Lauter.
Ja, Kamerad Zugführer.
Okay.
Papa. Oh, Julchen. Julchen, oh, du hast mich erschreckt.
Ja, du hast Papa erschreckt.
Ja.
Komm mal her. Komm mal her, meine Süße. Ja, 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 ich stehe mit dir auf. Ja, ein bisschen leise. Ja, komm. Oh, ja, Papa ist da.
Papa ist da.
Ich denke, am besten ist, wenn wir alle du sagen. Ich bin die Sibylle.
Heidemarie.
Werner.
Jo, ich erzähle euch erstmal ein bisschen was über die Spielregeln, okay? Also damit ihr erstmal ankommt. Ich mache das seit über 10 Jahren. Das heißt, ich habe hier fast 500 Paare sitzen gehabt. Und ich muss sagen, jedes Paar ist was Besonderes. In seinen Stärken, aber eben auch in seinen Schwächen. Das bedeutet, jeder Konflikt ist was Einmaliges. Und deswegen versuchen wir ganz von vorne anzufangen, um das Problem nochmal richtig vor uns zu sehen. Also ich will keine Zusammenfassung von euch und keine Beschuldigung. Nur Konkretes. Wer fängt an? Keine Angst, hier ist ein geschützter Raum. Also nichts Menschliches ist mir fremd. Also, wer beginnt?
Dann mache ich das mal.
Leider der Klassiker. Die Frau fängt mit dem Reden an. Der Mann reagiert nur. Wie wäre es aber, wenn wir das einfach mal andersrum versuchen? Um die Muster mal aufzubrechen. Werner? Oder bist du nicht damit einverstanden, Heidi?
Oh, doch.
Ja, es war nur nicht meine Idee hier, das, aber ja. Gut, ja. Also ich hatte meiner Frau das wirklich verziehen. Das war vorbei für mich. Ich hätte nicht in diese scheiß Akte gucken sollen. Das irgendwie jetzt so. Jetzt, ich komme jetzt nicht drüber weg, als ob ich das jetzt erst begriffen hätte, was sie gemacht hat.
Klär mich bitte mal auf, Werner. Ja. Ich meine, was hat sie denn gemacht?
Aber das habe ich doch alles schon am Telefon gesagt.
Ja, ich würde es aber trotzdem gern nochmal von Werner hören. Seine Perspektive.
Also meine Frau hat sich fast 10 Jahre lang mit einem Mann von der Stasi getroffen. Sie hat dem aus unserem Leben erzählt und davon habe ich ja nichts gewusst. Ich habe das nicht geahnt, nichts. Jetzt kann ja jeder die Stasi-Akte lesen. Da steht das alles normal, schwarz auf weiß. Wusste das ja schon, aber jetzt habe ich es eigentlich erst so richtig begriffen.
Und hat dir deine Frau erklärt, warum sie das gemacht
Natürlich,
hat?
Natürlich, ganz oft, weil wir mit einem Bein im Gefängnis standen, weil die mich erpresst haben.
Bitte. Ja, gut. Werner, also deine Frau hat versucht, dir das zu erklären. Und wie war das für dich, die Erklärung?
Scheiße. Ein richtig scheiß Gefühl. Aber ich hab's ja eingesehen. Steht ja auch alles drin in der Akte. Die haben Beweise gesammelt gegen uns wegen Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit. Wir haben ja zu viel gearbeitet. Wir hatten eine mobile Hebebühne aus dem Westen, da konnten wir überall alles machen. Auch am Wochenende auf der Datsche.
Ich habe die Bücher geführt. Wir haben zu viel verdient. Die hätten uns sofort verstaatlicht, wenn ich unseren ganzen Umsatz angegeben hätte.
Ja, naja, und die Leute haben uns die Bude eingerannt. Die brauchten ja ihr Auto. Bei den Volkseigenen hieß es immer, ja, kommen Sie mal in 2 Monaten.
Das waren Tragödien. Ja. Die haben geheult bei uns. Wir wollen am Wochenende in den Urlaub und jetzt ist das Auto kaputt. Da hat Werner manchmal bis Mitternacht gearbeitet.
Ja, jede kleine Reparatur wurde ja zur großen Durchsicht oder Generalreparatur. Aber es musste ja irgendwie fertig werden.
Er ist unter der Hebebühne eingeschlafen, Sibylle. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.
Stopp. Ja. Also, wenn ich das mal zusammenfasse. Ihr wart ein gutes Team, würde ich sagen. Ja, und das war alles bedroht, weil die Staatssicherheit euch schaden wollte. Es sei denn, Heidi trifft sich regelmäßig mit denen. Richtig?
Richtig.
Ja. Unangenehm. Na, Werner? Könnte man das vielleicht auch ganz anders beschreiben, was Heidi gemacht hat? Guck mal, also deine Frau hat sich geopfert. Für euch. Für eure Firma. Ja? Es war doch vermutlich nicht einfach, oder? Ich meine, freiwillig hat sie das bestimmt nicht gemacht. Oder sehe ich das falsch, Heidi?
Da kannst du Gift drauf nehmen, das waren solche Arschlöcher.
Glaubst du das deiner Frau, Werner? Dass sie die Stasi für Arschlöcher gehalten hat?
Naja, da gehört ja nun nicht viel dazu. Das waren objektiv Arschlöcher.
Ja, okay. Gut, dann machen wir jetzt mal ein Gedankenexperiment, Werner. Dann musst du dich jetzt mal konzentrieren. Und zwar, stell dir vor, du liest in deiner Akte genau das, was da stand. Ja, also alles, was deine Frau der Stasi erzählt hat, über dich, über euch in all den Jahren. Pass auf, mit einem einzigen Unterschied. Und zwar folgender. Heidi hat sich nie mit einem Mann von der Stasi getroffen, sondern immer mit einer Frau. Alles, was sie der Stasi gesagt hat, hat sie einer Frau erzählt.
Ja, aber das waren alles Männer.
Ja, das weiß ich. Deswegen machen wir jetzt ja mal das Gedankenexperiment. Stell dir also bitte einfach mal eine Frau vor, mit der Heidi redet. Ja? Wie fühlt sich denn das an? Verändert sich da was?
Ich weiß nicht.
Ja, konzentrier dich einfach mal auf den Gedanken. Lass dir Zeit, wir haben Zeit. Alles gut. Also inhaltlich das Gleiche. Aber Gespräche nur mit einer Frau. Nie mit einem Mann. Ja?
Heidi hat studiert. Binnenhandel, Handelshochschule. Mit Abschluss. Ich habe 8. Klasse, Volksschule. Niemand hat zu mir gesagt, du kannst ja weiter in die Schule gehen. Zu Hause nicht und die Roten sowieso nicht. Meine Eltern hatten die Firma, die war ja winzig, weißt du, aber ich war trotzdem das Kapitalistenkind. Zu Hause haben sie gesagt, Junge, ach, was brauchst du denn? Du lernst mit deinen Händen, mehr brauchst du nicht. Die Stasi, das waren alles Offiziere. Ja, die hatten ja alles studiert. Diplom-Stasi. Arschlöcher mit Diplom. Das waren Diplom-Arschlöcher, nicht 8. Klasse. Das waren Diplom-Arschlöcher.
Werner, okay.
Ja.
Okay. Ich mache uns jetzt mal einen Tee. Einverstanden? Ja, und dann gehen wir daran ans Eingemachte. Werner. Okay? Ist das okay für dich?
Ja, lieber einen Kaffee.
Ach so, kann ich auch machen. Kein
Problem. Tee ist schon gut. Ist okay, Tee.
Ja?
Okay. Ich würde lieber ein Käffchen.
Ach Mensch, Werner, hör doch mal auf. Tee ist okay.
In deiner Familie geht es immer nur um Eigennutz. Dass man selbst auf seine Kosten kommt.
Was hat denn meine Familie jetzt damit zu tun?
Das kannst du dich mal fragen. Ihr seid alle irgendwie triebgesteuert.
Hä?
Ein Puff. So ein Puff ist doch auch eine Privatfirma.
Jana.
Das passt zu dir. Da bist du ja groß geworden in sowas.
Findest du nicht, dass du gerade ein bisschen dummes Zeug redest? Triebgesteuert? Oder meinst du, weil es in meiner Familie keine Funktionäre gibt? Deshalb sind wir triebgesteuert? Deshalb sind wir sowas wie Affen, oder was?
Ich will das einfach nicht. Verstehst du nicht? Ich will das nicht. Sex kaufen? Eine Frau kaufen? Was soll das? Ich meine, geh doch ficken. Du kannst doch ficken, mit wem du willst.
Was?
Das ist mir total egal. Ich meine, das ist mir nicht egal, aber eine Frau kaufen? Okay, okay. Mach's einfach. Mach's. Kauf dir eine Frau.
Jana!
Idiot.
Jana, das...
Mann. Ich hatte nicht geahnt, wie wütend ich sein kann. Wütend und eifersüchtig und beleidigt und rachsüchtig. Frank saß im Auto neben mir, gehüllt in den Duft einer fremden Frau. Huren riechen so. Die parfümieren sich so krass, damit Männer auf Schwanzsteuerung umschalten. Hat bei Frank funktioniert. Sex kaufen.
Ich habe gemerkt, wie ich in so eine Erstarrung kam. Ich konnte mich nicht mehr wehren.
Er wollte irgendwelchen Scheiß erzählen.
Es war ja passiert.
Ich habe seine Wäsche kontrolliert. Da waren dann Spuren, mehr als genug. Körperöl, Haare.
Ich war mit Müller in diesem Edelrestaurant.
Er hat was von Ausrutscher gefaselt. Dass das nichts bedeutet für uns. Aber das war ja nicht seine Entscheidung.
Hinterher haben wir uns Zigarren ausgesucht. In so einem begehbaren Zigarrenschrank. Glas Whisky dazu. 25 Mark kleines Glas. Schmeckte krass. Wir haben über seine Projekte geredet. Und wie ich dabei sein kann. Müller hat gesagt, wenn ich nicht jeden Monat mindestens 20.000 Mark aus der Firma ziehe, für meine privaten Bedürfnisse, dann mache ich was falsch. Das bringt er mir noch bei, wie ich da hinkomme. Das Bordell. Wäre eine Lüge, wenn ich sage, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich konnte mich nicht gegen Janas Wut wehren. Sie hatte ja recht. Aber wo sollte das hinführen?
Scheiße. Geht einfach nicht. Scheiße.
Ist sie noch frei?
Bitte. Geht nicht.
Kann ich helfen?
Oh. Und danke. Ein richtiges Feuerzeug. Besser als der Plastikscheiß.
Zippo, das funktioniert immer. Solange Benzin drin ist.
Besser als der Plastikscheiß.
Herr Engelhardt?
Was?
Wir müssen mal reden.
Wer sind Sie?
Ein guter Freund von mir hat ein Problem. Sie sind der Einzige, der ihm helfen kann. Ich wollte fragen, ob Sie unter Umständen vielleicht dazu bereit wären. Das wäre mir einiges wert.
Was soll's denn sein, junger Mann?
Ein Bier. Darf ich Sie vielleicht zu einem Bier einladen?
Ein großes.
Großes und ein kleines.
Und ein Körnchen. Wollen Sie auch hin? Ich zahle.
Nein, danke.
Zwei Bierchen, Körnchen. Kommt.
Jetzt bin ich ja gespannt.
12. Februar 89. Britzer Kanal. Sie waren der diensthabende Offizier. Sie wissen, wer geschossen hat. Der Unteroffizier Fabian Konrad war es nicht. Aber die Justiz glaubt, er war es. Die wollen ihn verurteilen.
Anwalt?
Bin ich nicht, wirklich nicht. Ich bin ein Freund.
Sind Sie aus dem Westen?
Ja, aber das spielt doch jetzt keine Rolle. Fabian Konrad war bei Ihnen Soldat. Sie waren sein Chef. Wollen Sie nicht was für ihn tun?
Der Deserteur.
Ach, Deserteur. Der ist im Westen geblieben. Silvester 89. 2 Monate später hätten sie ihn sowieso entlassen, weil kein Bedarf mehr bestand.
So, flüssiget. Groß, klein, Körnchen. Wohl bekommt's.
Danke. Prost.
Was soll ich denn für den tun?
Sie und Ihre Kollegen wollen nicht vor Gericht aussagen.
Nee, das ist kein Gericht. Da geht's um Rache, nicht um Gerechtigkeit.
Ja, aber Sie wissen als Einziger...
Nee, warten wir mal. Jetzt erzähl ich mal was. Weil das immer so selbstverständlich bei euch rüberkommt. Recht und Gesetz und so. Und dennoch Gerechtigkeit. Mann. Ja. Danke. Ich bin vereidigt worden. Gesetzbuch der DDR. Und da stand alle drin, was du darfst und was nicht. Was Gesetz ist im Land. Und da habe ich mich auch dran gehalten von A bis Z. Ich hab nie gegen ein Gesetz verstoßen, mein ganzes Leben lang nicht. Und dann kommt ihr jetzt, ihr Okkupanten, und sagt, ich bin ein Verbrecher? Da kann ich dann nur sagen, ihr spinnt ja. Ihr seht ja wohl nicht ganz dicht.
Ich verstehe, dass das alles wirklich schwierig für Sie ist.
Aber und dann die Typen, die abhauen wollten, ja? Die wussten ja ganz genau, was passiert, dass an der Grenze geschossen wird. Die wussten, dass wir da stehen und Befehl haben zu schießen. Wussten alle. Prävention, Abschreckung. Und dann kommen die trotzdem und ziehen uns in ihren Mist rein.
Okay, okay. Vielleicht haben Sie da recht. Aber das Problem, um das es hier geht, ist ja was anderes. Da ist ein junger Mann, der soll zu Unrecht ins Gefängnis. Und Sie könnten das verhindern, durch Ihre Aussage. Lassen Sie uns über Geld reden. Ja, ich kann Ihnen 5.000 Mark zahlen.
Ach. Dafür soll ich jemand anders ans Messer liefern? Na.
Sie sollen doch niemand ans Messer liefern. Sie sollen bloß die Wahrheit sagen vor Gericht, wie es wirklich gewesen ist.
Für 5.000 Mark willst du meine Ehre kaufen?
Das verstehe ich jetzt nicht. Was das jetzt mit Ihrer Ehre zu tun hat?
Dein Weststaat ist der Meinung, ich bin ein Verbrecher. Und wenn ich mit denen rede, habe ich doch keine Ehre.
Ach, aber Ihre Ehre ist nicht betroffen, wenn einer Ihrer Soldaten zu Unrecht verurteilt wird.
Dein... Du verstehst davon nicht. Das ist Offiziersehre, ja? Das war ganz anderes.
Doch, ich verstehe schon. Wenn Sie von Ehre reden, dann geht's nur um Ihr Ego. Ihr Gekränktsein. Es geht gar nicht um Moral. Ja, dass man Schwächere beschützt.
Schwächere? Ich bin nach 23 Dienstjahren entlassen worden, einfach so, von einem Tag auf den anderen. Und da hat sich keiner irgendwie gefragt, was mit mir ist. Ich hab 800 Mark im Monat, ich bin krank, ich hab kaputte Füße, vom Posten stehen. Ich bin nur der Schwächste.
Auf Ihren Befehl wurden an der Grenze junge Menschen erschossen. Und jetzt jammern Sie, dass Ihnen die Füße wehtun?
Was denn mein Befehl? Ich habe überhaupt keine Befehle gegeben, ich war Hauptmann. Das ist Schütze Arsch.
Ja, so kommen Sie mir auch vor wie Schütze Arsch. Sie sind Schütze Oberarsch. Sie haben noch nie so einen erbärmlichen Menschen gesehen wie Sie.
Halt deine Schnauze.
Halten Sie selber die Schnauze. Sekretär.
Was ist denn los, Männer? Gibt's ein Problem?
Der hat mir sein Bier über das Gesicht gekippt. Dein Westbrecher. Hey!
Rotzblöder
Hansi!
Scheiß Messi! Ja! Scheiße! Hey! Was aus jetzt Kneipe? Hier! Raus aus meiner Kneipe!
Lass dich bloß hier nicht mehr blicken!
Ja?
Hi!
Können wir mal reden?
Klar, komm rein! Ich habe gerade gesehen, du machst eine Reportage über ein Stahlwerk in Brandenburg.
Ja, und das ist krass. Die Treuhand schließt das Werk, obwohl es einen Käufer gibt. Kleiner Liebesdienst für die rheinische Stahlindustrie. Ein paar Arbeiter machen Hungerstreik.
Das ist jetzt deine zweite Geschichte über die Treuhand.
Die Treuhand ist extrem unfair. Der Westen wird generell bevorzugt, wenn es um Standorte für Stahlwerke geht.
Könntest du dir vorstellen, dass du eine gewisse Neigung hast, den Osten zu bevorzugen?
Wie meinst du das?
Deine letzten Geschichten waren alle Sozialreportagen aus dem Osten. Treuhand, Nazis, Stahlwerk. Wirklich toll geschrieben, versteh mich nicht falsch. Du weißt, ich liebe deinen Style. Aber ich fürchte, wenn wir so weitermachen, dann denken die Leute, wir sind hier die Rächer der Enterbten. Der Ossi ist immer das Opfer, der Wessi ist schuld.
Das ist doch keine Absicht von mir.
Das weiß ich, wirklich. Ich mache mir einfach nur Sorgen um unser Profil. Dass wir als Agentur zu sehr Schmalspur werden. Wir müssen zeigen, dass wir überall kompetent sind. Dass wir die Gegenwart im Blick haben.
Hungerstreik wegen Arbeitslosigkeit. Das hat für mich schon mit Gegenwart zu tun.
Ja, ja. Aber das ist was für Lokalzeitungen. Mensch, Jana, das sind ein paar Leute, die sich mit gewissen Härten nicht abfinden können. Das ist übel, keine Frage. Aber worum geht's eigentlich? Die kriegen Arbeitslosengeld, da werden Auffanggesellschaften gegründet, ABMs und. Wenn die bereit wären, über einen Umzug nachzudenken, dann würden die auch wieder Arbeit finden. Im Westen, in einem Stahlwerk.
Sag doch mal konkret bitte. Was soll ich schreiben für die Agentur?
Nein, du verstehst mich falsch. Mach deine Stahlwerksgeschichte, bitte. Das ist okay. Das wird bestimmt spannend. Aber dann interessierst du dich mal ein halbes Jahr nicht für den Osten. Für das furchtbare soziale Elend in den neuen Ländern. Du schreibst über Dinge, die was mit Hoffnung zu tun haben. Hm? Mit der Zukunft. Du hast noch nie was über einen Prominenten gemacht. Ist dir das klar? Wenn ich was Exklusives über VIPs anbiete, dann gehen bei den Kunden alle Türen auf. Dann wird's ganz easy. Das ist, was ich jetzt haben will. Dass es auch mal ein bisschen einfacher wird für uns. Verstehst du? Jana, wir sind beide aus dem Osten. Du weißt genau, was ich meine. Also, komm mir ein bisschen entgegen.
Journalismus in der DDR war schwierig. Man sah, wo Probleme waren, aber man durfte nicht darüber schreiben. Höchstens Andeutungen machen. Zwischen den Zeilen. Ich habe damals oft versucht, Themen zu kriegen, die nicht so gefährlich waren. Geschichten über Leute, die was Tolles gemacht haben, ohne die DDR damit in Frage zu stellen. Ja, Wissenschaftler, Sportler, Erfinder oder Familiengeschichten, Alltag. Im Westen konnte ich schreiben, was ich wollte. Trotzdem gab es Dinge, die brachten einen vorwärts. Für die wurde man besser bezahlt, man bekam Anerkennung, Preise. Und es gab Sachen, wenn du die geschrieben hast, war irgendwie klar, du gehörst nicht richtig dazu. Du bist Außenseiter, Freak, Ostalgiker, falls du aus dem Osten warst. Also ganz anders als in der DDR war es eigentlich nicht. Du musstest dich entscheiden.
Ja?
Tag, hier ist Frank.
Wer?
Schrank, Konrad?
Ach, du bist es.
Ja, wir waren verabredet. Hier auf der Baustelle um 10.
Ja. Wie spät ist es denn?
Naja, 11:30.
Aha. Gut, gut. Bin unterwegs.
Okay.
Dauert nicht lange, bin gleich da.
Ja, wann denn ungefähr? Hallo? Hey!
Wer ist denn hier der Chef?
Worum geht's?
Ich hab eine Lieferung, Armaturen für das ganze Haus.
Ja, da bin ich nicht zuständig. Da müssen Sie sich an die Bauleitung wenden. Oder direkt an Herrn Müller.
Sie sind doch Bauleitung.
Aber nur fürs Erdgeschoss. Müller müsste gleich kommen.
Was ist denn gleich?
Gleich heißt gleich. Innerhalb der nächsten Stunde, schätze ich mal.
Ich stehe in der Zufahrt mit Anhänger. Ich kann ja nicht eine Stunde warten.
Laden Sie doch erstmal ab.
Ike schon im Hof, die Container.
Oh.
Ich brauche nur eine Unterschrift, dann hau ich ab. Können Sie nicht?
Eigentlich nicht.
Oh Mann.
Na gut, geben Sie her.
Juti. Sie sind?
Firma Konrad. Ich bin Frank Konrad.
Ich schreibe Firma Konrad Bauleitung.
Ja, meinetwegen. Los, ja, geben Sie her.
Ja. Ich danke. Schönen Tag noch. Die Kugelschreiber hätte ich auch gerne wieder.
Ja, ja, gleichfalls.
Zweite Klingeln, Werner. Geht gleich los, wir müssen rein. Trink mal dein Bier aus.
Ja, Mensch, das ist ja noch halb voll.
Hab ich dir gleich gesagt, dass die Zeit nicht ausreicht.
Mensch, Heidi, das ist ein Radeberger. Und ein Radeberger, das musst du mit Verstand trinken.
Ja, Werner, in der Kneipe, aber nicht in der Oper. Hm. Oh Mann, es klingelt schon wieder, wir sind die Letzten, komm.
Ja, dann mal los. Wo sitzen wir denn?
Werner, du hast Karten für Reihe 1 gekauft. Oh Mann, du hast ein Vermögen ausgegeben.
Naja, wir wollen ja was sehen, wenn wir schon mal in der Oper sind, nicht?
Oh, Wernerchen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, bitte sehr. Ja, Reihe 1, Mitte. Nee, da lang. Viel Spaß.
Danke. Wir waren 20 Jahre nicht mehr in der Oper.
Na dann.
Hast du sie gezählt?
Hä?
Na, du hast doch gesagt, die Musiker stimmen. Da musst du sie doch gezählt haben.
Ach, Mann, du bist doof. Ah, guck mal da. Das sind unsere Plätze.
Mhm.
Ja, danke schön. Entschuldigung, ja, danke.
Vielen Dank.
Danke. Ach, mein Werner. Dass wir mal wieder zusammen in die Oper kommen.
Ja, wir haben eben viele Interessen. Wir interessieren uns nicht bloß für Autos.
Genau. Du, hoffentlich ist das nicht so modern. Aber Zauberflöte, das ist doch eigentlich nicht so ein moderner Quatsch, oder?
Nee, Zauberflöte ist, nimm dich in Acht vor bösen Schwiegermüttern.
Hä?
Naja, wir können ja gehen, wenn es uns nicht gefällt.
Nee, Werner, wir bleiben hier. Du hast so viel Geld bezahlt. Außerdem kann man in Reihe 1 nicht rausgehen. Das ist wie auf dem Präsentierteller. Hm. Oh, jetzt wird's dunkel.
Ja, sicher.
Wir beide werden in der Oper.
Ja.
Ja. Guck mal auf die Bühne. Da kommt was hochgefahren.
Die haben eben auch eine Hebebühne. Wie wir.
Mensch, Werner, das ist Kunst, nicht Handwerk.
Naja, Handwerk ist auch Kunst.
Ja, ja.
Hallo?
Dr. Jochen Müller, privat. Sprechen.
Hallo, hier ist nochmal Frank. Ich bin auf der Baustelle. Ich warte. Ich warte noch. Und jetzt, ja, also ich muss jetzt los und ich versuch's dann morgen früh nochmal. Okay?
Gut.
Tschüss.
Oh, Mist. Okay, jetzt mal quatschen.
Was ist das?
Das sind Züge, Vera.
Hm?
Die fahren hier, hm. Eisenbahnen.
Warum?
Weil hier Schienen sind. Oder meinst du, warum wir hier sind?
Warum?
Wollen wir da hochgehen, Vera? Hm. Wir beide? Wir setzen uns da hin. Komm, ist gleich vorbei alles. Komm, komm, Liebste, komm, komm mit.
Zwischenzeiten. Eine Familiengeschichte der Wendejahre. Hörspielserie von Tom Peugert. Staffel 2. Mit Jana Konrad,
Karina Plachetka,
Frank Konrad,
Matti Krause,
Heidi Konrad,
Astrid Meierfeld,
Werner Konrad,
Steffen Scheumann,
Gottfried Wozniak,
Uwe Preuß,
Vera Wozniak,
Katharine Stojan,
Frederik,
Jan Andresen,
Jochen Müller,
Frank Röth,
Stefanie,
Lisa Herdina
und viele andere. Musik: Lutz Glandin. Ton: Peter Awer und Katrin Witt. Dramaturgie: Juliane Schmidt. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.
Herzlich willkommen. Ich bin Jana Simon, ich bin Reporterin, schreibe für die Zeit, schreibe Bücher und hoste den Podcast Alles anders. Alle 14 Tage treffe ich hier Menschen, die mir von den kleinen und großen Momenten erzählen, die ihr Leben verändert haben. Was wäre gewesen, wenn man in einem bestimmten Moment anders reagiert hätte, anders gehandelt hätte, wenn man einem Menschen, der wichtig war, nie begegnet wäre?
Wir haben uns nur so beäugt, wie so zwei Tiere im Zoo, die sich so durch mehrere Käfige hindurch entdecken. Das hat wirklich zu einer sehr tiefen und streckenweise eheähnlichen Freundschaft geführt.
Darüber rede ich mit prominenten Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Ob mit dem Schauspieler Jan-Josef Liefers, mit Joe Cialo, dem Berliner Kultursenator, oder der Wissenschaftlerin und Schriftstellerin Christina von Braun. Wir reden über das, was mich als Journalistin schon immer fasziniert hat. Über die Augenblicke des Erfolgs, über Glück, über Liebe und Schmerz.
Immer wenn ich einen Kindergeburtstag hatte, kam sie nicht, hat sie abgesagt. Und dann habe ich sie mal gefragt, warum. Und dann sagte sie, because you're German. Sie war Jüdin. Und da habe ich ganz plötzlich auch begriffen, was es heißt, Geschichte im Gepäck zu haben. Und da war ich vielleicht 10, 11.
Wie können wir uns verhalten, wenn wir in ähnlichen Lebenssituationen sind? Und was können uns meine Gäste mit auf den Weg geben?
Solange man klaren Verstand hat und solange man sich lebendig fühlt, kriegt man alles hin. Und daran glaube ich persönlich immer.
Darum geht es in Alles anders. Ab dem 17. Oktober, alle 14 Tage, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.